Meine Mutter war eine, die aus dem bäuerlichen Bereich in den städtischen gegangen ist. Die war weder religiös noch irgendwie verwurzelt. Aber meine Großmutter war eine tief religiöse Frau. Sie müssen sich vorstellen, sie hatte 11 Kinder. Die hat sie allein aufgezogen im Ersten Weltkrieg, was das hieß. Ich habe mir das Haus angeschaut, wo meine Großmutter gelebt hat. Wieso hatte sie keinen Mann? Ihr Mann war, hat Turmuhren repariert. Und wenn sie eine Turmuhr reparieren, brauchen sie einige Wochen und sind dann in einem anderen Ort. Und war ein Filou wie mein Vater. Also genauso ein Weiberheld, mein Vater war ein irrsinniger Weiberheld, ein Weiberheld wie mein Vater. Und hat überall angebaut. Und dann habe ich gesagt, Großmutter, wieso hast du 11 Kinder? Und sie hat gesagt, ja, mei, man hat ja auch Bedürfnisse. Also immer, wenn er nach Hause gekommen ist, hat er angebaut und dann ist er wieder gegangen und hat woanders weitergebaut. Also sie hatte 11 Kinder und war irrsinnig arm. Sie kam aus einer ganz reichen Bauernfamilie und sie hat ihn aus Liebe geheiratet. Damals hat der Kaiser ihnen die Heiratserlaubnis gegeben, weil sie war 14 und er war 16. Und da waren wir noch nicht heiratsfähig. Und da haben sie die Erlaubnis bekommen und dann, was bei dir jetzt sagen? Und ja, sie hat ein ganz schäbiges Haus, ein kleines gehabt und die Mädchen sind zu dritt in einem Bett gelegen und die Burschen sind im, sie hat Ziegen gehabt, die haben im Stall geschlafen, als der Ferner. Und mir hat meine Großmutter erzählt, einmal im Ersten Weltkrieg war es so, dass sie kein Essen mehr hatte. Sie hat nichts mehr zu essen, weil für 11 Kinder unfreundlich war. Sie wusste nicht, was sie nächstes Tag zum Frühstück den Kindern gibt, außer der Ziegenmilch. Und ich habe mich so hineinversetzt und habe gedacht, wenn mir das passiert, ich kann nicht schlafen, ich wäre arisch, ich trau durch. Ich kriege wissen Sie, was sie gemacht hat? Sie war in der Nähe des Kirchenplatzes, sie ist über den Platz gegangen, ist in die Kirche gegangen, ist zum Marienaltar gegangen und hat gesagt, Maria, du hast auch einen Sohn gehabt, du hast das auch schwer gehabt, hilf mir. Ist sie ausgegangen und sie hat nicht mehr dort geschlafen, bitte. Die ganze Nacht geschlafen. Und in der Früh war vor ihrer Türe eine Dose Schmalz und ein Sack Mehl. Weil die Nachbarn gesagt haben, die Grafin mit ihren 12 Kindern ist arm. Aber eingegeben hat sie ihnen jemand anderer. Also ich habe meine Großmutter wirklich, ich schreibe auch hier auf der Seite 17, das Hohelied der Großmütter, ich erlebe immer wieder, für mich sind Großmütter der Hort der Geborgenheit. Ich weiß, ihr Lieblingsenkel, so hatte mindestens 20, 30 Enkel. Und ich habe auch immer wieder versucht, wenn ich bei ihr war, wie wir waren immer im Sommer bei ihr, ihr wirklich das Holz zu bringen und alles zu machen, damit sie nicht so viel zu arbeiten hat. Und im November 1945, es ist die Heerestraße vorbeigegangen, im November 1945 kam meine Mutter. Und das müssen Sie sich vorstellen. Ich war in diesen, bei den Schneiders, bei meiner Ziehfamilie, das war meine Familie. Das war meine Mutter, das war mein Vater, das war mein Bruder, der übrigens mit 17 im März 45 eingerückt ist, noch einmal. Der ist mit 17 Jahren nach Sibirien geschickt worden und ist nicht mehr zurückgekommen. Und er wäre nie tot erklärt worden und die beiden haben ihr Leben lang auf ihn gewartet. Jedenfalls kam im November meine Mutter, an einem Tag im November mit Schneeregen, ich war gerade in der Küche und stiebitzte wieder Rahmfuttermilch, ging die Tür auf, meine Mutter erschien mit einem fremden Mann, ohne irgendwelche Vorwarnung, meinte sie, so, das ist jetzt dein Vater. Sie hat mich also aus meiner Ursprungsfamilie brutalst herausgerissen, hat mich einem fremden Mann vorgestellt und ich habe mit einem Schlag, in diesem Tag verlor ich ohne Vorwarnung, mit einem Schlag mein bisheriges Zuhause, Meine Zieheltern, sie waren die Eltern meiner Kindheit. Meine Mutter hingegen war immer für mich eine schön angezogene Tante, die ich alle 14 Tage sehe. Sie riss mich aus meiner vertrauten Umgebung und konfrontierte mich mit einer fremden Welt. Ich kam in eine große herrschaftliche Wohnung und so weiter. Und am Sonntag, meine Mutter hat den Mann geheiratet, weil sie aufsteigen wollte, hatte eine große Wohnung und so weiter, war damals auch noch berufstätig und in kürzester Zeit war er dann nur mehr arbeitslos und außerdem war er ein Spieler. Meine Mutter hat das gewusst und hat gesagt, nur sie wird das verändern. Er hat mir, und da schreibe ich auch drinnen, er hat mir meine Sachen gestohlen, hat sie verkauft, hat meine Sparbüchse ausgeräumt und hat mir das Geld weggenommen. Wenn ich mir das anschaue, ich habe von unserem Erkerzimmer habe ich hinausgeschaut am Sonntag und habe ein wahnsinnig einsames und trauriges Herz bekommen, wenn ich gesehen habe, die Familien gehen. Und ich hatte keine Familie. Ich hatte einen Vater, der mir fremd war, ein Spieler war, es war ständig Streit, es war ständig Spannung da. Aber wenn ich heute zurückschaue, wenn ich bei dieser Arbeiterfamilie geblieben wäre, hätte ich diesen Weg wahrscheinlich nicht gemacht. Und der Schock und die Einsamkeit haben für mich eine Wirkung gehabt, dass ich sehr, sehr selbstständig wurde und ich habe eine Hilfe bekommen. Eine Hilfe von oben, die ich wahrscheinlich sonst nie angenommen hätte. Und zwar, ich bin dann in die Mittelschule gekommen und da hat man, ich war damals 12, hat man mich gebeten, und zwar in eine katholische Jugend zu kommen. Und es war aber so, dass wir die nicht in der Pfarre hatten, sondern eine Armenseelenschwester hat uns die Stunden gegeben. Das waren die Glaubensstunden. Das war die Mutter Stefanie. Und die war meine geistige Mutter. Also wenn Sie sich vorstellen, ich war ein vereinsamtes, verwildertes Kind. Ich habe keine Aufgaben gemacht. Ich habe lieber gelesen und zeichnen als Aufgaben gemacht. Ich war sehr begabt, das haben alle gesagt. Sie ist sehr begabt, aber faul. Und die Mutter Stefanie hat zu mir immer gesagt, Kind, wenn du wirklich Christ sein willst, musst du deine Verantwortung tragen und deine dir gestellte Aufgabe erfüllen. Und in dem Zimmer, wir haben einmal in der Woche Glaubensschule gehabt und einmal Charakterschulung. Und sie hat sich mit uns ganz intensiv auseinandergesetzt und wir hatten in unserem Gruppenraum einen Spruch von Rabindranath Tagore. Und zwar, der Spruch heißt, ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich tat sie und siehe, die Pflicht war Freude. Und dieser Spruch ist mir ein Leben lang nachgegangen. Und ich habe der Mutter Stefanie war mit Leib und Seele bei ihrer Arbeit. Sie wurde mir meine geistige Mutter und brachte mir Gottesliebe, spirituelle Praktiken und Disziplin bei. Wie ich in die Mittelschule gekommen war, war ich die zweitschlechteste und wie ich Matura gemacht habe, war ich die zweitbeste. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Meine Mutter ist höchstens in mir gesessen und hat mir auf die Finger gehauen, wenn ich eine Aufgabe nicht gemacht habe. Aber sie hatte Verständnis und Liebe. Ich erinnere mich, wir hatten Tombolas. Und die Mutter Stefanie hat, bevor sie die Tombola am Tag vorher hat schon alles herrlich gehabt, hat gesagt, komm her, Anneliese. Und hat gesagt, was wollt ihr denn da? Und mir hat so ein ganz kitschiges, ich glaube, irgendeine Kuckucksuhr oder sowas, wenn ich das heute denke, grauslich, habe ich gesagt, das ist schön. Hat gesagt, mach mal schon. Ich habe dich bekommen. Also es war auch so, dass ich nicht nur zur Disziplin erzogen wurde, ich habe ihre Liebe gespürt, ihre Zuwendung. Und das war das Netz. Ich glaube, ohne diese Einsamkeit und diese Traurigkeit hätte ich das nicht so aufgesogen wie ein Schwamm. Ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt durch sie. Ich sage noch was ganz Lustiges beim Sommerlager. Wir hatten immer Sommerlager und da sind alle Mädchen dieser Gruppe. Im Sommer fuhren wir gemeinsam aufs Sommerlager, was uns sehr gut gefiel. Vor allem, wenn Mutter Stefanie wieder ihr Gebiss verloren. Nach dem Nachtmahl und vor der Abendruhe spielten wir oft Stehgreifspiele. Meine Kollegin Fritz und ich waren immer so witzig, dass alle sich zerkugelten. Jedes Mal, wenn wir Witze machten, musste Mutter Stefanie so lachen, dass ihr das Gebiss herausfiel. Darauf warteten wir schon. Wenn es dann so weit war, lachten wir noch mehr. Doch unsere Großschwester fiel nie auf, warum. Also wir hatten es auch sehr lustig. Und dann habe ich meinen Berufsweg angefangen. Mein erster Job war, mein erster richtiger Job war in der Länderbank. Und zwar, ich war zuerst in der Zentrale und dann bin ich gekommen in die Linzer Straße. Das war eine ganz, ganz kleine Zweigstelle, waren wir nur 6 Leute oder so, und ich hatte einen katholischen Sadisten als und Muttersohn als Chef. Ich habe das erste Mobbing meines Lebens erlebt, und zwar Chefmobbing. Das hat so ausgeschaut. Ich war 18, gleich nach der Matura, habe nie Maschinenschreiben gelernt, und es war so, dass damals gab es noch keine Kopierer, das war in den 70er Jahren und 70er Jahren. Und mein Chef hat mir befohlen, weil ich die Jüngste war, ich musste Bilanzen abschreiben. Ich durfte aber nie radieren und keine Tippfehler machen. Und das eine Schlamperte, die nicht schreiben kann. Sie können sich vorstellen, und dann musste ich Kreditanträge schreiben, 2 Seiten engseitig geschrieben. Unten habe ich schon so zittert, natürlich habe ich einen Fehler gemacht. Und dann hat er die Tür aufgegeben und er hat immer geschaut, ob ich radiert habe. Ich habe das schon so gut kennen, aber ich konnte ihn nie wirklich übernasen. Und dann hat er die Tür aufgerissen vom Chefzimmer und hat gesagt, Katinka! Katinka heißt die Fliege, wir haben beide dieses Buch gelesen und so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie eine Fliege, die zerquetscht wird. Und er hat mich fertig gemacht. Ich habe geweint und also ich habe gelitten wie ein Hund. Und das ist schon 2 Jahre gegangen. Und dann werde ich Ihnen das erzählen. Mein erster Chef, katholischer Sadist. Eines Tages, es war ein sonniger Vormittag im Sommer, schrie Herr Hagen wieder, Katinka! Und als ich in der Türe stand, warf er mir eine Bilanz und meine Abschrift vor meine Füße und meinte, so gehe das nicht. Da legte sich bei mir ein Schalter um und ich meinte, Herr Hagen, wenn Sie die Blätter aufgehoben haben, dürfen Sie mich rufen. Und ich verließ sein Zimmer. Da war der Bann gebrochen und ich wurde zu seiner Vertrauten. Sehen Sie, wie wichtig das ist, dass man leidet? Leiden ist Transformationsenergie. Wenn wir nicht leiden, entwickeln wir uns nicht. Also ich habe so stark gesehen, wie ich abgeschliffen werde durch das Leiden und habe dann später, ich habe dann noch einige Male, ich mache auch ein eigenes Kapitel über Mobbing, was für Arten des Mobbing es gibt und wie man dem begegnen kann. Und ich habe durch das Mobbing gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen, zu schauen, wo kommt der hinein, was ist mein Anteil und auch zu lernen, Widerstand zu leisten. Und ich bin erst vor, man glaubt immer, man ist dann schon drüber hinweggeschmoren. Vor 2 Jahren, glaube ich, ist das gewesen, gell? War ich, aber vor einem Jahr wurde ich von Leuten, die, wo wir auch Untermieter waren, wurde ich gemobbt, das können Sie sich nicht vorstellen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Die haben mich niedergebrüllt, du hältst den Mund, du hast überhaupt nichts zu reden, wenn ich irgendwas sagen wollte. Also wirklich brutalist. Ich habe dann den Mund gehalten, ich habe mir gedacht, da war die Gabi dabei und die hat geglaubt, das gibt's nicht. Und die Frau Richter, weil ich immer Gabi sage, sie ist meine rechte Hand und sie ist die Organisatorin und sie ist die, die alles zusammenhält, auch das Geld, und sagt, Anneliese, du bist schon wieder zu großzügig, weil ich bin auch nicht drin. Aber sie ist wirklich, also nicht nur, dass sie das Geld zusammenhält, alle Flyer, die sie sehen, hat sie selbst entworfen. Also jeden